Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Ich glaube schon, dass ein Wille da ist, aber man sollte irgendwann aufhören, irgendwelche Interessensgruppen vorzuschieben oder irgendein Klientel zu bedienen, sondern zu sagen, das sind alte Menschen, die haben hier für dieses Land unglaublich viel geleistet und die haben doch es jetzt verdient, hier in ihrem Zuhause alt werden zu dürfen und zu sagen, so, ich darf hier leben, ich darf hier vielleicht auch sterben. Wir haben ja auch das Thema der Palliativbetreuung zu Hause und warum kann mir das nicht ermöglicht werden? Warum kann meine Angehörigen sich das nicht leisten, dass ich zu Hause betreut werden darf? Und das sollte irgendwann in die Köpfe rein. Ich sage es immer mit einem Satz, so viele Branchen haben eine Lobby, aber die zu Pflegenden haben eigentlich keine wirkliche Lobby. Und das ist so ein bisschen das Thema, das wir haben.
Die Lage ist äußerst angespannt. Unser gesamtes Pflegesystem steht vor großen Herausforderungen und die Betreuung zu Hause bildet dabei keine Ausnahme. Im Gegenteil, sie gerät zunehmend unter Druck. Personalmangel, steigende Kosten und komplexe bürokratische Vorgaben machen es sowohl für Familien als auch für Betreuungskräfte immer schwieriger. Dabei ist gerade diese Form der Versorgung eine zentrale Säule, wenn es darum geht, Menschen ein würdevolles Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Im Pressepodcast spricht Robert Posener, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, über die Bedeutung des Modells der 24-Stunden-Betreuung und darüber, was es braucht, um sie auch in Zukunft sicher und fair anbieten zu können. Das Interview führt Christian Lenobel.
Die Menschen in Österreich werden immer älter. Besonders die Gruppe der Hochbetagten, 80 Jahre und älter, wird in den nächsten Jahren stark anwachsen. Damit steigt nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen, sondern auch die Nachfrage nach Pflege- und Betreuungskräften. Und gerade hier gibt es zunehmend einen Engpass. Wenn vom drohenden Pflegenotstand die Rede ist, dann gilt das in besonderem Maße für die Betreuung zu Hause. Denn rund 80% aller pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause versorgt. Vor welchen Herausforderungen die häusliche 24-Stunden-Pflege steht und welche politischen Maßnahmen und Systemreformen dringend notwendig wären, um diese zentrale Säule der Versorgung zukunftsfit zu machen, das wollen wir in unserem heutigen Podcast besprechen. Ich darf dazu im Pressetonstudio ganz herzlich Robert Posener begrüßen. Er ist Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Herr Posener, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Jetzt habe ich das Wort 24-Stunden-Pflege verwendet. Man könnte auch sagen 24-Stunden-Betreuung. Da beginnt schon das erste Wirrwarr. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen auseinanderdividieren, wovon wir hier heute überhaupt sprechen und welche Bedeutung dieses Modell im Gesamtsystem der Pflege in Österreich hat.
Sehr gerne. Ich darf vielleicht gleich mit der Begrifflichkeit anfangen. Wir reden ganz korrekt von der Personenbetreuung. Natürlich, landläufig ist die 24-Stunden-Betreuung ein gängigerer Name. Aber grundsätzlich ist es Personenbetreuung. Warum? Die Betreuerinnen sind selbstständig, die hier in Österreich arbeiten. Zumindest 99,2%. Es gibt 0,8%, die auch angestellt sind. Aber 99,2% sind auf einer selbstständigen Basis hier, unterliegen dem Hausbetreuungsgesetz. Das bedeutet, sie dürfen Tätigkeiten ausführen, die im Rahmen dieses Gesetzes geregelt sind. Kurz und knapp zusammengefasst ist es eben Kochen, Waschen, Putzen, Unterstützung im Alltag. Während die Pflege im GOK-Gesetz geregelt sind und dementsprechend auch nicht von einer Betreuerin direkt ausgeführt werden darf, wenngleich, wir kommen später dazu, es eine Delegation dazu geben würde von einem Fachpersonal. Also das ist einmal ein ganz wesentlicher Unterschied, dass wir hier von einer Betreuungssituation reden, im Prinzip auch von einer Laienpflege reden, das ist auch ganz wichtig. Das ist etwas, was Sie und ich genauso machen dürften, ja, weil wir dazu keine spezielle Qualifikation oder Ausbildung benötigen würden. Und das ist etwas, was in der 24-Stunden-Betreuung, wie es dann landläufig heißt, dann entsprechend auch durchgeführt wird.
Das heißt, ich brauche keine besondere Qualifikation, noch eine Ausbildung, aber gibt es eine solche?
Es ist so, dass es die meisten Betreuerinnen, die in Österreich diese Tätigkeit führen, ungefähr eine Ausbildung haben einer österreichischen Heimhilfe. Das ist meistens so ein 3- bis 4-Monatskurs in ihren Heimatländern, wird oft von Organisationen im Heimatland angeboten und dann, wie gesagt, circa das Niveau einer österreichischen Heimhilfe haben. Und das wäre dann diese Tätigkeit, die sie auch dann im Rahmen ihrer Tätigkeit hier in Österreich durchführen dürfen.
wie da das Verhältnis ist bei den Betreuungspersonen zwischen denen, die aus dem Ausland kommen, denen, die aus Österreich kommen, ob diese Qualifikation, die Sie angesprochen haben, hier auch entsprechend anerkannt oder respektiert wird. Auf all das werden wir vielleicht noch näher zu sprechen kommen. Ich möchte mal ganz kurz zur Problemdarstellung. Sie bitten uns zu sagen, wo liegen die Herausforderungen? Also es ist ja offensichtlich ein Modell, das gefragt ist, weil bei Umfragen geht, aus Umfragen geht immer wieder hervor, dass die Menschen am liebsten, wenn sie die Möglichkeit haben, zu Hause alt werden wollen und auch sterben wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wir sprechen von einem System, das gewünscht ist und gleichzeitig eines, das vor großen Herausforderungen steht. Wenn Sie mir diese Herausforderungen nur mal skizzieren, wir können dann im Detail darauf eingehen.
Sehr gerne. Ich sage immer so, die 24-Stunden-Betreuung oder Personenbetreuung ist eine systemrelevante Größe in der gesamten Pflege- und Betreuungsbranche. Es haben einige Politiker, Minister und wichtige Persönlichkeiten dies bereits auch kundgetan. Ohne der Personenbetreuung würde unser Pflege- und Betreuungssystem in sich zusammenbrechen. Was ist die Thematik der Österreicher? Die Österreicherin möchte zu Hause alt werden. Es ist der sehnlichste Wunsch. Das Pflegeheim ist oft eine medizinische und leider auch eine finanzielle Notwendigkeit. Ja, es gibt sicherlich gewisse Fälle, die können zu Hause nicht betreut werden. Wenn ich jetzt an Pflegestufen 6 und 7 denke, also sehr hochgradige Pflegestufe, dann ist es sicherlich nicht immer einfach, diese auch zu Hause zu betreuen. Und das zweite große Thema, und Sie haben es angesprochen, ist natürlich die Finanzierbarkeit. Man muss sich einfach nur das ganz klar vor Augen führen, es ist sehr einfach zu sehen. Die Personenbetreuung zu Hause ist eine zu privat finanzierende Dienstleistung. Es gibt eine Förderung, kommen wir dann später noch darauf zu sprechen. Das Pflegeheim ist ein Thema, das der Steuerzahler zahlt, für uns alle, die Allgemeinheit. So, und das ist ein Thema, wo ich sage, viele Menschen wollen gerne zu Hause in ihren eigenen vier Wänden alt werden. Was ist die Herausforderung? Mehrere. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Betreuungskräfte, die zu 90% aus dem osteuropäischen Raum kommen, kommen immer weniger zu uns. Auch dafür gibt es klare Gründe. Seit der Pandemie, eine Zahl, haben wir ca. 7.000 weniger Betreuerinnen in ganz Österreich, die hier diese Tätigkeit für unsere ältere Generation durchführen. Hat Gründe. Erstens einmal sind die Lohn- und Gehaltsniveaus in diesen osteuropäischen Ländern auch gestiegen. Das heißt, vor allem wenn ich jetzt an Slowakei oder auch an Tschechien bzw. auch Westungarn denke, ist es für eine Betreuerin nicht mehr so finanziell interessant, die Tätigkeit nach Österreich zu kommen, wie es vielleicht auch früher war und wie es vielleicht jetzt noch im rumänischen und bulgarischen Raum ist, weil dort halt die Gehaltsniveaus vielleicht noch nicht so sind. Riesenthema.
Vor allem besteht ja auch der Bedarf zu Hause und es wäre ja auch im Sinne der Betreuungskraft für sich zu Hause diesen Job zu machen, also sowohl aus ethischer Sicht auch.
Auch diese die Länder sind draufgekommen, dass sie eigentlich ihre Betreuungskräfte im eigenen Land brauchen und haben auch dort die Gehälter angezogen in den Spitälern etc., damit sie ihr Personal, ihre Bevölkerung im eigenen Land behalten. Großes Thema. Zweites Thema ist natürlich auch die Altersstruktur. Sie haben jetzt so in circa 54,5 Jahre ist eine Betreuerin im Durchschnitt alt, die nach Österreich kommt und diese Tätigkeit ausübt. Das heißt, Durchschnitt heißt immer, wir haben auch viele Ältere, die schon Richtung eigene Pension gehen, die dann nicht mehr nach Österreich kommen. Und der Nachwuchs, wenn ich das so sagen darf, ist nicht mehr gewillt oder nicht mehr in dieser hohen Anzahl gewillt, nach Österreich zu kommen, um diese Tätigkeit hier auszuführen. Auch genannt aus den finanziellen Gründen. Also sicherlich auch ein Riesenthema. Und das dritte ganz große Thema ist natürlich auch die finanziellen Dinge oder finanziellen Voraussetzungen, die eine Betreuung hier in Österreich verdienen kann. Da ist es wirklich so, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich hinterherliegen. Wenn Sie heute eine Betreuung haben, die nach Großbritannien geht, in die Benelux-Länder geht, nach Frankreich geht, verdient sie, oder auch in die Schweiz natürlich sowieso, verdient sie einfach deutlich mehr als bei uns in Österreich. Das hängt wieder mit dem Thema der Förderung zusammen. Die Familien würden gerne den Betreuern mehr bezahlen, weil sie sehen, was sie für den wertvollen Job machen. Aber sie können nicht mehr, weil sie sich selbst nicht leisten können. Und die Summe aus diesen drei genannten Dingen führt dazu, dass die Ressource Betreuerin immer knapper wird.
Lassen Sie uns bei den einzelnen Punkten noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Sie haben gesagt, dass zu 90% die Betreuungskräfte aus dem Ausland kommen. Ja. Jetzt darf ich Ihnen ganz naiv die Frage stellen, warum?
Weil die Tätigkeit für Österreicherinnen und Österreicher, es gibt nur, dass sie auch eine Zahl haben, ca. rund 8% männliche Betreuer, dass man das auch noch einen Wert einmal hat, ist einfach zu wenig attraktiv in diesem Bereich der Selbstständigkeit. Jetzt kommt sofort die Gegenfrage, logischerweise, warum sind sie da nicht angestellt? Weil es im Angestelltenbereich überhaupt nicht mehr leistbar für die Familien sind. Ich möchte Ihnen dazu eine Zahl sagen. ein Betreuungssetting im Rahmen der Personenbetreuung, der Selbstständigkeit, kostet circa, ein bisschen abhängig von den Pflegestufen, zwischen 3.000 und 3.500 Euro pro Monat. Die wird gefördert mit 800 Euro, in Niederösterreich bereits ab der Pflegestufe 1, für die Familie. Dann wird noch das Pflegegeld abgezogen. Das heißt, Sie haben je nach Pflegestufen circa einen Selbstbehalt von 1.000 bis 1.500 Euro als Familie zu finanzieren. Punkt. Würden Sie die gleiche Tätigkeit zu Hause betreut mit Angestelltenbetreuern machen, reden wir von Kosten von 13.500 Euro im Monat. Das wird schwer zu finanzieren sein. Ich hatte bereits mehrere Diskussionen auch mit vielen Gesundheitsministern, um ihnen auch zu sagen, was das bedeuten würde. Der Staat müsste 2 bis 2,5 Milliarden Euro pro Jahr dazuschießen, damit es auch wieder leistbar ist. Also es ist de facto nicht finanzierbar. Deswegen ist es das Thema, dass man eigentlich sagt, okay, es kostet dem Steuerzahler viel weniger, wenn die Betreuung zu Hause erfolgt, als in jedem Pflegeheim. Das ist eigentlich ein wesentlicher Grund, der auch für die Betreuung spricht. Es ist systemrelevant. Wir könnten das Pflege- und Betreuungssystem nicht aufrechterhalten, hätten wir nicht die Personenbetreuung. Und wir müssten das, um Ihre Frage noch einzugehen, nur den Satz noch zu sagen, wir müssten aber diese Tätigkeit auch für die Österreicherinnen und Österreicher so attraktiv machen, dass jemand sagt, ja, ich gehe in diesen Bereich der Personenbetreuung hinein, ich möchte diese Tätigkeit ausüben, aber so, dass ich etwas als Selbstständiger davon natürlich davon leben kann, aber sich die Familie auch leisten kann.
Das wäre meine Frage gewesen. Was für Möglichkeiten gibt es, dieses Berufsbild so attraktiv zu gestalten, dass jemand sagt, ich mache das, weil ich kann davon auch leben?
Wir müssen Fördermodelle entwickeln, dass wir zum Beispiel auch nicht jede Familie benötigt eine 24-Stunden-Betreuung. Es genügt manchmal, nicht immer, auch eine 4-Stunden-, eine 8-Stunden-, eine sogenannte Tagesbetreuung. Das wird derzeit nicht gefördert. Das gibt es nicht. Wir müssen unterscheiden, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt die sogenannten mobilen Dienste von den verschiedensten gemeinnützigen Organisationen. Die kommen halbe Stunde, Stunde vorbei. Das ist, die machen einen extrem wertvollen Job, ja, wie auch immer. Aber wir reden hier von der mehrstündigen Betreuung. Und hier muss es Fördermodelle geben, die es attraktiv machen für Frauen und auch Männer in diesen Bereich zu gehen und sagen, das ist meine Tätigkeit. Ich betreue 4 Stunden die Familie A, 4 Stunden vielleicht die Familie B. Ich bekomme dafür entsprechendes Honorar. Die Familie kann sich mich leisten, weil sie es gefördert bekommt. Und die älteren Menschen dürfen zu Hause bleiben. Und da muss man ansetzen, da muss man kreative Lösungen finden. Und das ist im Föderalismusland Österreich nicht immer ganz einfach.
Kreativität ist möglicherweise auch gefordert, um den Anteil der männlichen Betreuungskräfte zu erhöhen. Sie haben gesprochen von 8%.
Genau.
Das ist ja minimal. Also ja. Was haben Sie da Vorstellungen, Ideen, wie es auch für einen Mann attraktiver werden kann? Oder ist das ein gesellschaftspolitisches Problem, dass sich der Mann für solche Tätigkeiten weniger interessiert?
Na, das liegt eher umgekehrt daran aus meiner, ich mache das jetzt 23 Jahre, bin ich in dieser Branche, es liegt eher an den Kunden und Patienten, die sich eher sozusagen eine Frau wünschen als zu Betreuende. Weil hier vielleicht ein bisschen so Ressentiment ist, kann der kochen, kann mich der entsprechend betreuen etc., wie auch immer. Ich kann nur sagen, aus der Branche heraus werden Männer sogar sehr gerne genommen, vor allem bei vielleicht körperlich schweren Fällen. Ja, wenn Sie sich heute vorstellen, Sie haben einen Patienten vielleicht mit 90, 100, 110 Kilo, der eine körperlich natürlich dann Einschränkung hat, wie auch immer, dann ist es für eine Dame, für eine Frau immer schwieriger, den auch so richtig zu mobilisieren. Da gibt es natürlich Techniken und so weiter, tut sich ein Mann vielleicht. Also es liegt weniger, wir hätten viele Bewerbungen von Männern, sehr viele. Es liegt eher daran, dass es die Kunden nicht immer annehmen wollen.
Also ein Nachfrageproblem, absolut. Nicht unbedingt ein Angebotsproblem.
Korrekt.
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu diesem Thema der Betreuungskräfte, weil Sie schon angesprochen haben, dass viele auch wieder zurückgehen möchten in ihr Heimatland, weil sie dort inzwischen bessere Arbeitsbedingungen, auch Entlohnungen haben oder eben nicht nach Österreich kommen, sondern in Ländern, wo sie besser bezahlt werden. Da müsste man den Zugang zu den Betreuungskräften aus Drittstaaten, der ist ja auch eingeschränkt. Ja. Das ist ja auch ein weiteres Thema.
Das ist ein Riesenthema. Wir hätten sehr, sehr viele interessierte Damen und Herren aus sogar den aktuellen Beitrittskandidaten. Ich rede hier von Montenegro, Serbien, Bosnien, Albanien, die uns auch kulturell und geografisch näher liegen würden. Hätten wir großes Interesse, wir dürfen das gemäß der Gewerbeordnung aktuell nicht tun. Ich kämpfe persönlich seit vielen Jahren darum, dies endlich einmal aufzulösen, weil wir hier eine große Anzahl an Betreuern hätten, die sehr gerne kommen. Nur ein Beispiel, eine serbische Betreuerin darf morgen in Deutschland beginnen und ihre Tätigkeit ausüben. In Österreich darf sie es nicht. Eine serbische Betreuerin darf morgen in der Slowakei, in Frankreich, in den Benelux-Staaten sofort anfangen, nur in Österreich nicht, weil es hier nur mit einem EU-Pass ist. Das heißt, ich brauche eine serbische Betreuerin, die einen ungarischen Pass hat, also eine Doppelstaatsbürgerin ist zum Beispiel. Ich brauche eine montenegrinische Betreuerin, die irgendwo vielleicht einen kroatischen Pass hat. Und wenn die das nicht hat, darf ich diese Betreuerinnen in Österreich nicht vermitteln, darf diese Tätigkeit nicht ausgeübt werden. Und das ist natürlich schlimm, weil uns entgeht ein enormes Potenzial an Betreuerinnen. Und dafür kämpfe ich wirklich, dass wir hier endlich einmal hier eine Lösung finden, dass wir diese Damen und Herren, die sehr gerne nach Österreich kommen wollen und die uns, wie gesagt, auch nahe stehen jetzt von der gesamten Geschichte etc., wie auch immer, die hier gerne kommen. Uns helfen nichts die ganzen vietnamesischen und philippinischen und marokkanischen Pflegekräfte, die hier gerade angeworben werden. Die sind nur für den stationären Bereich, weil die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Card, mit der sie ja kommen dürfen, nur für angestelltes Personal geht und nicht für Selbstständiges. Das ist unser großes Problem.
Das heißt, das ist ein bürokratisches Problem?
Ein rein politisches Problem. Ein Willen, eine Willensache. Diese Sache ist binnen einer halben Stunde zu lösen, wenn die politische Wille da wäre.
Da muss ich nachhaken, woran scheitert es? Weil es wäre ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich anschaut, wie hoch die Nachfrage ist, wie hoch der Bedarf ist. Wenn man merkt, da ist ein Gap, der immer größer wird. Und dann hat man die Möglichkeit, noch dazu aus Personen zuzugreifen, aus Ländern, die uns kulturell genehm sehen, wenn Sie so wollen. Und dann gibt es aber jemanden, der sagt nein. Was ist der Grund, glauben Sie?
Unterschiedliche Interessensgruppen verhindern dahingehend, dass unsere Ältere, sozusagen, dass die Leute, die älter werden, auch in diesen Genuss dieser Dienstleistung kommen, aus den verschiedensten politischen Gründen, wie auch immer. Und ich, glauben Sie mir, ich kämpfe seit 5 Jahren dafür, von Minister zu Minister, dies zu lösen. Es gibt immer positive Signale aus dem einen Ministerium, dann hat das andere etwas dagegen, wie auch immer. Es ist ein wirklich bürokratischer Kampf, muss man sagen. Dann liegt das auch teilweise am Aufenthaltsgesetz, wo schon wieder die Angst wird, dass diese Leute auch nach Österreich sich gleich niederlassen wollen. Das wollen sie nicht. Wie auch eine bulgarische Kraft, die 3-4 Wochen hier bleibt und wieder zurück in ihr Heimatland geht. Also all diese Bedenken kann man leicht zerstreuen und kann man auch leicht widerlegen. Es fehlt einfach hier im politischen Willen.
Hört sich schwierig an. Vielleicht kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Lassen Sie uns zu einem anderen Thema noch näher darauf eingehen. Sie haben gesagt, ein Personenbetreuer ist ja grundsätzlich da, um im Alltag zu unterstützen. Das heißt, es ist auch festgelegt, was er tun darf und was er nicht tun darf. Sie haben das eingangs schon erwähnt. Jetzt gibt es aber jede Menge an wesentlichen und wichtigen Tätigkeiten für zu betreuende Pflegebedürftige Personen, die offensichtlich ein diplomiertes Fachpersonal benötigen. Wie sieht es da aus? Wie darf ich mir, wenn ich jetzt ein Angehöriger bin von einer Person, die zu betreuen ist, von meinem Vater oder meiner Mutter, wie darf ich mir das vorstellen? Wie bekomme ich den Profi? Wie bekomme ich die Betreuungsperson? Was darf der eine, was darf der andere tun? Das scheint nicht so einfach zu sein.
Vielen Dank für die Frage, weil das oft auch verwechselt wird, auch bei dem Thema eben, wie Sie eingangs gesagt haben, 24-Stunden-Pflege. Die Betreuerin darf betreuen, wie bereits vorher erwähnt, darf ihr Tätigkeiten machen. Die Betreuerin darf vom Gesetz her nicht pflegen, also pflegerische Tätigkeit nicht. Dafür bedarf es einer sogenannten Delegation, also einer Unterweisung von einem österreichischen diplomierten Fachpersonal, landläufig wieder genannt die Krankenschwester, ja, wir nennen es DGKB, aber die das sozusagen machen darf. Die darf eine Betreuerin unterweisen und eine Delegation ausstellen, sodass diese auch Tätigkeiten machen, die normalerweise nur diplomiertes Personal eben machen darf. Ich gebe dann so ein Beispiel, das Thema zum Beispiel Medikamente verabreichen oder kleine Wundversorgungen machen, ja, hygienische Unterstützung bei der Hygiene und so weiter, solche Dinge. Dazu bedarf es gewisser Delegationen. Und was jetzt ganz wichtig ist, natürlich kostet die Dienstleistung einer Qualitätssicherung durch ein Werk kostet Geld. Wer bezahlt das am Ende des Tages? Der Kunde, der Angehörige, der Patient. Und das ist ein nächstes großes Thema, dass wir hier die Situation haben, dass es extremst wichtig wäre, dass wir das Fachpersonal mit einbinden. Und ich stehe zu 100% hinter diesem Thema, weil ich das selbst möchte auch. Aber es muss wieder leistbar für die Familien sein. Und wenn die Förderungen nicht einmal annähernd entsprechend sind, was passiert dann im Umkehrschluss für die Familie? Die sagt, naja, kann ich mir nicht leisten, geh, mach das so mit. Die Betreuerin darf das aber gar nicht mitmachen. Das heißt, wenn sie Tätigkeiten macht, wo sie keine Delegation hat, macht sie illegale Tätigkeiten. Davon verwehre ich mich als Wirtschaftskammerobmann. Das soll sie auf keinen Fall machen. Aber es ist ein Druck, in dem du drinnen bist als Familie. Ich kann es mir nicht leisten, noch zusätzlich eine DGKB, sein Fachpersonal, mit sozusagen in die Betreuung mit hineinfließen zu lassen. Und auf der anderen Seite wäre es aber dringend notwendig, damit die Betreuung mehr Tätigkeiten machen kann. So. Und dann haben Sie noch das Thema des Föderalismus in Österreich, der Gnade, wenn Sie in Vorarlberg geboren sind oder in der Steiermark, ja, wo hier ganz zusätzliche Landesförderungen gibt, und ein Pech haben, wenn Sie in Wien sind oder in Oberösterreich sind oder auch in Salzburg sind, wo es die Förderungen halt nicht gibt. Also, und das in einem 9-Millionen-Land. Also Sie können sich vorstellen, da kommt noch diese Ebene auch noch dazu. Und das ist halt leider sehr schlimm.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, hole ich mir jemanden, der meiner Mutter oder meinem Vater helfen soll, komme dann drauf, dass logischerweise auch Hilfe notwendig ist, zu der eine Betreuungskraft nicht befugt ist, bräuchte dann ein diplomiertes Fachpersonal, kann mir das allerdings nicht leisten und sagt dann der Betreuerin, naja, mach's halt mit.
Genau.
Und die macht's, nehme ich jetzt mal an, im Alltag logischerweise auch mit.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht.
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, hoffentlich nicht. Okay. Aber ich schließe auch nicht aus, dass es einer oder andere mal vorkommt. Und das ist ganz schlimm. Warum? Sie hat es ja nicht gelernt. Sie sollte ja unterwiesen werden, damit es dem Patienten, den sie betreut, auch entsprechend gut dann betreut und entsprechend gut pflegt, weil sie die Unterweisung auch hat.
Da kann ja auch etwas passieren. Sie haben ja von Medikamentengabe gesprochen. Ja?
Genau.
Wie sieht es denn da rechtlich aus, wenn das jemand tut, der nicht dazu befugt ist?
Ja, Haftung bleibt dann bei der Personenbetreuung. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja? Das ist jetzt eine oft osteuropäische Dame, vielleicht nicht immer 100% des Deutschen ganz mächtig, wie auch immer, und begibt sich eigentlich in die Illegalität hinein. Und deswegen ist die Fachpflege so wichtig und deswegen musste es und sollte es für die Familien auch leistbar sein, sich dieses diplomierte Personal dazuzunehmen. Aber das muss halt auch gefördert werden. Es muss halt auch den verantwortlichen Politikern endlich einmal bewusst werden, dass diese Art der Betreuung nicht nur die kostengünstigste ist für den Staat, sondern auch die Familien wollen. Und wir uns dadurch ja enorm für Systemkosten ersparen. Weil was ist die Alternative, wenn ich den Satz noch fertig sagen darf? Was bedeutet es denn, wenn die Familie es sich nicht leisten kann? Es gibt genau zwei Auswege. Der erste ist, einer von den beiden Kindern oder Schwiegerkindern kündigt seinen Job und macht es selber. Volkswirtschaftlich meiner Meinung nach schwerst bedenklich, wenn das überhaupt finanziell machbar ist. Oder man versucht, einen Platz im Pflegeheim zu finden, weil dann zahlt es der Steuerzahler. Dann zahlt es der Steuerzahler. Also die Allgemeinheit. Und derjenige will aber vielleicht gar nicht in ein Pflegeheim, er wollte nämlich zu Hause bleiben. Und das sollte man sich irgendwann einmal auch bewusst werden.
Jetzt ist es ja auch in der Pflicht der Agenturen, die Betreuungskräfte oder auch das diplomierte Fachpersonal vermitteln, die Angehörigen bestmöglich darüber aufzuklären. Weil ich denke ja, dass das nicht jeder weiß, was wir hier jetzt genau heute besprochen haben. Man sitzt ja einfach nur da und denkt sich, Hilfe, meine Eltern brauchen Hilfe und mehr weiß man nicht. Geschieht diese Aufklärung aus Ihrer Sicht gut oder gibt es auch da Probleme? Sozusagen gibt es auch Agenturen möglicherweise, die als schwarze Schafe diese Information gar nicht erst weiterleiten, weil sie ein Eigeninteresse daran haben, dass die Arbeit billiger dargestellt wird?
Ja, ich will gar nicht sagen, dass das absichtlich passiert, aber es ist natürlich schon so, dass jemand, der in die Situation kommt, ich brauche jetzt Hilfe für meine Angehörigen, steht in einer Notsituation dort. Es ist ja leider nicht so eine interessante Branche wie Urlaube oder Schmuck oder Autos zu vermitteln oder zu verkaufen, sondern du hast etwas, was ja zutiefst in den Intimbereich deines Angehörigen hineingeht. So, du stehst vor der Notsituation, dein Angehöriger kommt vielleicht am Freitagnachmittag aus dem Spital heraus, weil auch dort natürlich der Druck da ist. Jetzt kannst du das Samstag, Sonntag vielleicht noch selbst irgendwie bewerkstelligen, aber Montag solltest du eigentlich arbeiten gehen wieder. Ja? So, das heißt, du bist darauf angewiesen, dass dir rasch eine Vermittlungsagentur oder korrekterweise Organisation von Personenbetreuung, die hier versucht, eine qualitätsmäßige Betreuung zur Verfügung zu stellen. So, das geht bei vielen Agenturen, die unterstützen hier sehr gut. Es gibt hier auch ein Qualitätszertifikat, das sogenannte ÖKZ. Das haben einige Agenturen in Österreich, die unterwerfen sich ganz speziellen strengen Richtlinien von der Transparenz, von der Preisgestaltung, von der Erreichbarkeit und so weiter. Es gibt auch viele tolle Agenturen, die das ÖKZ nicht haben und genauso gute Leistung haben. Und wie in jeder Branche, egal welche Branche wir jetzt erwähnen, gibt es auf allen Seiten schwarze Schafe. So, die gibt es bei den Vermittlungsagenturen, die gibt es bei den Betreuerinnen, die nicht alle einen Top-Job machen. Und es gibt es auch bei Familien, die glauben, sie haben hier einen Haussklaven zu Hause. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Ja, es ist immer ein Dreiecksverhältnis, das sie hier haben. Und bei allen Dreiecksverhältnissen gibt es in Natur der Sache auch Leute, die das Dreiecksverhältnis vielleicht mal ausnützen. in welche Richtung auch immer. Deswegen predige ich immer und sage, bitte, liebe Familie, holen Sie sich ein zweites Angebot ein, kontrollieren Sie genau, was wird angeboten, wie ist die Betreuungsagentur erreichbar, wann hilft sie, was passiert, wenn eine Betreuerin zum Beispiel nicht passt. Die kann gut qualifiziert sein, aber sie passt chemisch nicht dazu. Das ist so, man versteht sich einfach nicht. Da gibt es historische Gründe, wo man vielleicht ein gewisses Land ablehnt oder wie auch immer. Schauen Sie, was passiert bei einem Austausch, was ist die Agentur am Wochenende erreichbar, weil die Probleme passieren nicht Montagvormittag, die Probleme passieren Samstagnachmittag. Ja, es ist so, aus 23 Jahren darf ich Ihnen das sagen. Und dementsprechend vergleichen Sie und dann nehmen Sie die Agentur, wo Sie sagen, da habe ich ein gutes Gewissen, das passt, die hat vielleicht eine gute Bewertung, beziehungsweise da gibt es schon Erfahrungswerte von dir weiter. Und die helfen Ihnen dann auch und die werden Sie auch korrekt und umfassend informieren. Einerseits, was habe ich für Fördermöglichkeiten? Das ist ja extrem wichtig für die Familie aus finanzieller Sicht. Was darf eine Betreuerin? Hatte vorher schon einen Unterschied erwähnt, Betreuung und Pflege. Und was passiert, wenn es nicht funktioniert? Und das kann so sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da kann man dann als Vermittlungsagentur die Familie wirklich auch in dieser Notsituation gut unterstützen.
Es liegt ja auf der Hand, dass diese Familie in der Notsituation, die Sie angesprochen haben, optimal informiert werden will und eine gewisse eine Leichtigkeit dabei hat, festzustellen im Vergleich der Angebote, was gut ist und was nicht gut ist. Sprich, die Qualität. Ich will einfach wissen, dass der Betreuer meiner Eltern, der nach Hause kommt, oder die Betreuerin zu 92%, auch jemand ist, der weiß, was sie tut. Sie haben die Zertifizierung angesprochen, also ein Qualitätssicherungsmerkmal.
Genau.
Soweit ich informiert bin, ist das nicht verpflichtend.
Das ist noch nicht verpflichtend, vollkommen korrekt. Da gibt es auch noch unterschiedliche Interessensvorstellungen aus der Politik, ob man es verpflichtend macht oder nicht. Grundsätzlich ist es auch ein freies Gewerbe, vielleicht für die Zuhörer zu sehr. Es ist eben kein geregeltes Gewerbe, wo man eben eine Mindestqualifikation benötigt oder Mindestvoraussetzung, wie bei dem konzessionierten Gewerbe, wo du auch Meisterprüfungen machst und solche Dinge. Das würde auch gar nicht funktionieren in diesem Gewerbe. Aber grundsätzlich ist es ein freies Gewerbe. Und dementsprechend hast du halt nur gewisse Rahmenvoraussetzungen. Das ÖKZ selbst ist, wie gesagt, ein Qualitätszertifikat, das vom Sozialministerium aus entwickelt wurde, in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Interessensgruppen. Und das sichert dir als Familie zu, dass die Agentur, die dieses Qualitätszertifikat hat, gewisse Mindeststandards hat. Bei der Auswahl der Betreuerin, bei der Erreichbarkeit, wie ich schon gesagt habe. Aber auch zum Beispiel sind diese Agenturen verpflichtet, die Fachpflege verpflichtend mit anzubieten. Das muss so sein, dass hier entsprechend die Familie auch abgesichert ist. Deswegen, ja, es ist ein sehr gutes Tool, das kann man auch immer weiterentwickeln. Wir müssen immer aufpassen, wird es verpflichtend, muss man aufpassen, es ist kein freies Gewerbe mehr. Das ist jetzt nur ein bisschen ein kurzer Ausflug oder ein Sidestep in die Gewerbeordnung. Man muss hier eine gute Lösung finden und das kann man sehr gut über die Förderung steuern, dass man sagt, okay, wenn eine Familie sich eine zertifizierte Agentur bedient, die mehr kostet, weil sie ja auch mehr Qualität liefert, sollte die Förderung auch entsprechend höher sein, damit sie auch guten Gewissens diese Qualitätssicherung hat.
Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie mir nochmal sagen, auch auf die Gefahr hin, dass da ein paar Wiederholungen drinnen sind, wenn Sie es auf den Punkt bringen wollen. Sie haben ja die Probleme sehr gut skizziert. Es muss erstens die Qualität gesichert sein, es muss aber gleichzeitig auch leistbar sein. Das Berufsbild soll attraktiver werden. Das Ganze ist möglicherweise steuerbar über ein gerechteres Fördersystem. Was sind denn so die wesentlichsten Punkte, die Sie, deren Umsetzung für Sie wirklich die Betreuung zu Hause auf sichere Standbeine für die Zukunft stellen würde?
Wissen Sie, wenn Sie, egal mit welchem Politiker Sie reden, sagt jeder, wow, das ist wichtig, die 14-Stunden-Betreuung, das ist total wichtig. Aber zwischen wichtig und ich behandle es auch mit der entsprechenden Wertschätzung, das ist halt ein Riesenunterschied. Die 24-Stunden-Betreuung oder die Personenbetreuung ist, wie ich es gesagt habe, eine systemrelevante Größe. Ohne der geht es in der ganzen Betreuungs- und Pflegelandschaft nicht mehr. Aber es ist noch nicht angekommen, dass ich das auch entsprechend mit Geld ausstatten muss, damit ich all diese aktuellen und zukünftigen Probleme irgendwie in den Griff bekomme. Ich darf nur das Stichwort Babyboomer sagen. Ja? Hier wird in den nächsten 10, 15 Jahren eine enorme Anzahl an Personen in Pension gehen, sowieso schon, aber auch schon pflegebedürftig werden. Und nur eine Zahl, uns fehlen bis 2030 10.000 Betreuerinnen. 10.000 Betreuerinnen, die wir wissen, dass sie 2030 uns fehlen. Was bedeutet das? Es wird zu einer immer knapperen Ressource kommen. Das heißt, wie immer im Leben, im Wirtschaftsleben, es wird immer teurer werden. Das heißt, immer weniger Menschen können sich diese Art der Personenbetreuung zu Hause leisten. Was heißt im Umkehrschluss? Immer mehr müssen in ein Pflegeheim gehen. Und das wird sich der Staat aber auch nicht leisten können, ja, weil das natürlich noch viel teurer ist. Ein Pflegeheimplatz, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kostet ihnen, ich sage im Durchschnitt zwischen 6.000, 7.000, 8.000 Euro, hängt ein bisschen davon ab, wo ist und so weiter. Das heißt, wir brauchen gar nicht darüber reden, was das kostet und wo der volkswirtschaftliche Nutzen ist. Und es muss irgendwann einmal hinein, dass wir sagen, es gibt so viele Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Drittstaaten haben Sie angesprochen, die hier da sind, Fördererhöhungen. Und nur ein Satz, wir haben aktuell eine Förderung von 800 Euro pro Monat. Selbst wenn wir es verdoppeln, wenn wir die von heute auf morgen verdoppeln würden, ja, haben wir noch immer zwei Drittel weniger, als jedes Pflegeheim kostet. Und derjenige darf zu Hause bleiben. Ja, also es ist für mich unverständlich, und ich muss das leider in dieser Deutlichkeit sagen, warum man hier nicht sagt, ja, hier investieren wir sehr gerne, weil es kommt uns auch volkswirtschaftlich um einiges günstiger, wenn ich das mache. Und deswegen kann ich immer nur appellieren an jeden Minister, der damit beteiligt ist und Ministerin, hier wirklich Augen auf und bitte die Lösungsvorschläge, die ein bisschen auch umsetzen.
Jetzt haben Sie die Probleme, die es gibt und auch die bürokratischen Hürden und auch teilweise politischem Unwille oder Unverständnis, je nachdem, wie man es definiert, klar auf den Tisch gelegt. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich in den nächsten Jahren etwas bewegt? Sie haben selbst gesagt, Sie sind seit über 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt und in dieser Branche. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen ein gebranntes Kind, durch viele Enttäuschungen gegangen, weil die Lösungen ja schon lange auf dem Tisch liegen. Und was kann ich Ihnen an Optimismus entlocken?
Persönlich bin ich jetzt im Gespräch mit meiner sechsten Sozialministerin, seit ich sozusagen in dieser Branche tätig bin. Und ich muss auch sagen, ich stoße immer wieder auf offene Ohren. Es ist jedem bewusst, es ist wichtig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine heiße Kartoffel. Und man möchte es nicht angreifen, weil man weiß, es kostet Geld. Wir sind auch jetzt gerade in einer Reformpartnerschaft mit dem Sozialministerium, wo wieder die Qualitätssicherung sichergestellt wird. Wir haben ein Riesenthema, die 24-Stunden-Betreuung, die Förderung ist ein Bund-Land-Thema. Das wird also gemischt sozusagen gefördert, 60-40 nennt man das. Das heißt, alle Bundesländer müssen mitspielen, damit es hier zu mehr Förderung kommt. Hier wäre eine Zentralisierung auf alle Fälle ein sehr interessantes Modell, weil sonst haben sie die Gnade, wo sie gerade alt geworden sind, wie ich es vorher erwähnt habe, wie in Vorarlberg, Steiermark, in Niederösterreich, wo sie sagen, okay, dort haben sie mehr Förderung als in anderen Bundesländern. Das kann es nicht sein in einem 9-Millionen-Land, dass ich das Pech habe, in Wien oder Österreich oder in Salzburg gerade zu leben oder in Kärnten. Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, das muss man einfach anders regeln. Ich glaube schon, dass ein Wille da ist, aber man sollte irgendwann aufhören, irgendwelche Interessensgruppen vorzuschieben oder irgendein Klientel zu bedienen, sondern zu sagen, das sind alte Menschen, die haben hier für dieses Land unglaublich viel geleistet und die haben doch es jetzt verdient, hier in ihrem Zuhause alt werden zu dürfen und zu sagen, so, ich darf hier leben, ich darf hier vielleicht auch sterben. Wir haben ja auch das Thema der Palliativbetreuung zu Hause und warum kann mir das nicht ermöglicht werden? Warum kann meine Angehörigen sich das nicht leisten, dass ich zu Hause betreut werden darf? Und das sollte irgendwann in die Köpfe rein. Ich sage es immer mit einem Satz, so viele Branchen haben eine Lobby, aber die zu Pflegenden haben eigentlich keine wirkliche Lobby. Und das ist so ein bisschen das Thema, das wir haben. Ich bin von Haus aus ein optimistischer Mensch. Ich versuche auch das hier weiterhin mit aller Kraft voranzutreiben und versuche auch unsere Politiker und Politikerinnen zu überzeugen, dass es total wichtig wäre, hier etwas zu tun. Aber ich bin auch Unternehmer, wir sollten auch mal ins Tun kommen und nicht nur reden mit der 28. Arbeitsgruppe, sondern wir sollten wirklich einmal versuchen, jetzt zu tun. Wir sind nicht mehr 5 vor 12, wir stehen 2 nach 12.
Ich denke, Sie haben deutlich dargelegt, warum das ganze Thema systemrelevant ist, wie Sie mehrfach gesagt haben, wo die Probleme liegen. Wir brauchen eine qualitativ hochwertige und leistbare Betreuungsmöglichkeit. Die Demografie ist unbarmherzig. Wir werden in Österreich bis zum Jahr 2030 etwa 800.000 pflegebedürftige Menschen haben, von denen nach derzeitigem Stand mehr als 600.000 in häuslicher Pflege sind. Ich hoffe, Ihr Appell kommt bei denen an, die die Entscheidungen treffen, dass die politischen Rahmenbedingungen in diese Richtung geformt werden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zum Thema für eine sichere und faire 24-Stunden-Betreuung. Vielen Dank fürs Zuhören.